Willkommen zurück. Heute geht es um die sogenannte Reichskristallnacht. Das bedeutet, dass in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 in Deutschland womöglich die Synagogen, also die Gotteshäuser der jüdischen Bevölkerung, geschändet, zerstört und verbrannt wurden. Das war eine deutschlandweite Aktion, die vor allem von den ortsansässigen SA-Leuten, weiteren überzeugten Nazis durchgeführt wurde. Ich war auf meiner letzten Fahrstelle in Königsfeld im Schwarzwald. Dort sind ja die Herrnhuter zu Hause. Und da habe ich einen Vortrag gehört von einem ehemaligen Bischof der Herrnhuter. Der Vortrag hieß: Führer Befehl, wir folgen dir, oder Jesu, geh voran. Jesu, geh voran ist ein ganz wichtiges und großes Lied, das auch mir persönlich sehr viel bedeutet, das der Begründer der Herrnhuter, Nikolaus Graf von Zinzendorf, verfasst hat. Jetzt war also in diesem Königsfeld ein Vortrag, war vor ein paar Jahren dieses ehemaligen Bischofs, und er hat in den Archiven der dortigen Herrnhuter Gemeine nachgeschaut, ob was zu finden ist über die Nazizeit. Das Erstaunliche war, hat er selber gesagt, dass kaum noch was zu finden war. Aber was er gebracht hat, hat ausgereicht, um mich vollkommen zu erschüttern. Unter anderem Folgendes. Er zeigte ein Bild. Auf diesem Bild war zu sehen die spätbarocke Anlage der Herrnhuter, die ja auf der ganzen Welt die gleiche ist. Und auf diesem Bild sieht man länglich den großen Herrnhuter Versammlungssaal und vorne von oben nach unten groß, nicht zu übersehen, eine Hakenkreuzfahne. Das war meine erste Erschütterung. Und das zweite war, dass er berichtet hat, es war offenbar so, dass die SA, die ansässige SA aus Königsfeld und Umgebung, jeden Sonntag geschlossen zum Gottesdienst zu den Herrnhutern in diesen Saal gegangen ist und offenbar der damalige Pfarrer oder Priester oder Bischof, je nachdem, wie das dort genannt wird, offenbar gesagt hat, ein rechter SA-Mann ist ein rechter Herrnhuter. Und ein rechter Herrnhuter ist ein rechter SA-Mann. Muss man einfach wissen. Und das hat mir eigentlich schon gereicht, um mich komplett zu erschüttern und auch mein Bild der Herrnhuter einschlägig zu beschädigen. Ob das jetzt bei allen Herrnhutern so war, weiß ich nicht. Aber jedenfalls in Königsfeld war es so. Ich dachte mir dann, kann passieren, man kann sich irren. Aber wo ist jetzt die Buße? Wo ist die Reue? Wo ist mal eine Stellungnahme der Herrnhuter, dass sie sich geirrt haben? Wenigstens haben wir von den Führern der evangelischen Kirche eine Stuttgarter Schulderklärung ein paar Monate später, nach Kriegsende. Aber von den Herrnhutern, hat auch der Bischof erzählt bei dem Vortrag, gibt es keine Reue, keine Schulderklärung oder dergleichen. Unweit von Königsfeld entfernt, 12 Kilometer von Königsfeld entfernt bin ich aufgewachsen in St. Georgen im Schwarzwald. Und dort gab es, ich sag's jetzt einfach mal so aus diesem Blickwinkel, gab es wenigstens einen Kirchenkampf. Da haben die bekennenden Christen und die deutschen Christen sich ordentlich in die Wolle gekriegt. Aber etwas Ähnliches, Vergleichbares gab es in Königsfeld eben nicht. Dort waren, wenn ich den Worten des ehemaligen Bischofs der Herrnhuter glauben darf, SA, Nazi und Herrnhuter quasi wie verbandelte Brüder oder Schwestern. Man hat dann offenbar nach dem Ende des Nazireiches alle Unterlagen mehr oder weniger beflissentlich entfernt, alles wieder weiß gestrichen und hat weitergemacht wie vor dem großen Spuk. Dass man also in Königsfeld nicht von einer Bewältigung der Nazi-Vergangenheit und dieser Verbandelung mit der SA sprechen kann, ist ja wohl klar. Spannend fand ich auch die Mitteilung, dass die Nazi-Größe Leni Riefenstahl einige Zeit nach dem Ende des Krieges in Königsfeld Unterschlupf gefunden hat. Den Kirchenkampf in St. Georgen im Schwarzwald, also 12 Kilometer von Königsfeld entfernt, ist ja eigentlich nur ein Katzensprung, den schildere ich auf diesem Podcast am 14. November. Am 13. November habe ich einen größeren Kreis, da schildere ich den Kirchenkampf in der Badischen Landeskirche. Zurück zur Reichspogromnacht, also dem 9. 10. November 1938, in dem die SA also ganze Arbeit im Blick auf die Synagogen bzw. deren Vernichtung in Deutschland geleistet hat. Deshalb regt mich das so auf mit Königsfeld. Das wird man wohl verstehen können. Die Wirtschaftskrise des Jahres 1929 griff von Amerika auf Europa und Deutschland über. Die Not traf weite Kreise der Bevölkerung, deren jüdischen Teil vor allem in den mittleren Schichten härter als den nichtjüdischen, da Juden sich fast ausnahmslos nicht in festen staatlichen Anstellungen befanden und so gut wie keinen wertbeständigen Landbesitz hatten. In Berlin musste die Wohlfahrtspflege auch auf bisher als wohlhabend geltende Bezirke im Westen ausgedehnt werden. Tausenden galt es, die rückständige Miete zu bezahlen, damit sie nicht auf die Straße gesetzt würden. Tausende erhielten täglich eine Mahlzeit. In Berlin wurden bereits Juden auf der Straße zusammengeschlagen. Innenminister Wirth veröffentlichte eine beruhigende Erklärung, es sei kein Grund zur Beunruhigung wegen etwaiger antisemitischer Bedrohung vorhanden. Die Regierung werde gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen. Der Zentralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens versicherte, er werde die gesetzlichen Rechte der Juden zu wahren wissen. Im Allgemeinen aber ging das jüdische Leben in Deutschland seinen gewohnten Gang. Mit dem Jahr 1933 kam das Ende der Hoffnung auf eine deutsch-jüdische Synthese, einer Hoffnung, die im Grunde einseitig gewesen war und meist nur von den deutschen Juden gehegt wurde. Der kleinen Zahl, die auswanderte, und auch den weiteren Verfolgungen in Europa entkam, gelang in Palästina und in den Ländern, die bereit waren, sie aufzunehmen, ein Neubeginn. Was dann geschah, hatte Heinrich Heine bereits ein Jahrhundert zuvor befürchtet. Im Jahr 1834 warnte er, Zitat: Lächelt nicht über den Phantasten, und wenn ihr es einst krachen hört, wie es noch niemals in der Weltgeschichte gekracht hat, so wisst, der deutsche Donner hat endlich sein Ziel erreicht. Es wird ein Stück aufgeführt werden in Deutschland, wogegen die französische Revolution nur wie eine harmlose Idylle erscheinen möchte. Heinrich Heine, Zitat Ende. Der Weg führte für die Juden Europas über die Verbrennung ihrer Gotteshäuser und heiligen Schriften nach Dachau, Bergen-Belsen, Buchenwald, Majdanek, Treblinka, Auschwitz und so weiter. Der Komponist Arnold Schönberg und viele andere getaufte Juden bekannten sich nun öffentlich wieder zu ihrem Judentum. Der Architekt Erich Mendelssohn erklärte: Wir Juden sind zwischen die nationalen Leidenschaften eingeklemmt und können nur als Nation, als selbstständiges Volk unser Lebensrecht finden. Der Rabbiner Leo Beck, nach seiner Befreiung aus dem KZ Theresienstadt, schrieb in New York 1945: Für uns Juden aus Deutschland ist eine Geschichtsepoche zu Ende gegangen. Eine solche geht zu Ende, wenn immer eine Hoffnung, ein Glaube, eine Zuversicht endgültig zu Grabe getragen werden muss. Unser Glaube war es, dass deutscher und jüdischer Geist auf deutschem Boden sich treffen und durch ihre Vermählung zum Segen werden können. Dies war eine Illusion. Die Epoche der Juden in Deutschland ist ein für allemal vorbei. Soweit Leo Beck 1945. Eine andere Erklärung, nämlich die von Albert Einstein, die gab es bereits 1933. Sie lautet: Strebe nach Erkenntnis um ihrer selbst willen. An Fanatismus grenzende Liebe zur Gerechtigkeit und Strebe nach persönlicher Selbstständigkeit. Das sind die Motive der Tradition des jüdischen Volkes, die mich meine Zugehörigkeit zu ihm als ein Geschenk des Schicksals empfinden lassen. Diejenigen, welche heute gegen die Ideale der Vernunft und der individuellen Freiheit wüten und mit den Mitteln brutaler Gewalt geistlose Staatssklaverei durchsetzen wollen, sehen mit Recht in uns ihre unversöhnlichen Gegner. Die Geschichte hat uns einen schweren Kampf auferlegt. Aber solange wir ergebene Diener der Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit bleiben, werden wir nicht nur fortbestehen als Ältestes der lebenden Völker, sondern auch wie bisher in produktiver Arbeit Werte schaffen, die zur Veredelung der Menschheit beitragen. Unterschrieben mit Albert Einstein, 1933. Von dieser Erklärung ist es nicht weit zur Barmer Erklärung der Bekennenden Kirche 1934. Also gab es bereits Aussagen, Haltungen, Meinungen, Erkenntnisse, die zu Beginn der Nazizeit ganz klar gesehen haben, was geschieht und was kommen wird. Hätte man doch besser oder überhaupt auf sie gehört und ihre Wahrheit wahrgenommen. Und jetzt auch noch nach Königsfeld zum 9.10. November, dieser sogenannten Reichskristallnacht, wie man auch sagt, Lokalkolorit. Und zwar liegt mir ein Buch vor, in dem das Schicksal zweier jüdischer Brüder berichtet wird, die den ganzen Schrecken überlebt haben, nämlich Frederik und Menachem Meyer, zwei Hoffenheimer Juden, die deportiert wurden. Ihre Aussagen werde ich gleich noch erzählen, doch zuvor das. Den Hintergrund der Geschehnisse in der Reichskristallnacht, 9.10. November 38, zu verstehen, muss man ein wenig abschweifen und sich mit der Geschichte befassen. Die Nürnberger Gesetze von 1935, welche Eheschließungen zwischen Juden und Deutschen verboten, sowie die Aberkennung der Staatsbürgerschaft, waren Teil eines mittels Terror ununterbrochen geübten Drucks, der die Juden zur Auswanderung zwingen sollte. Viele wanderten aus, aber andere konnten sich ein Leben im Ausland nicht vorstellen, hatten in Übersee keine Beziehungen oder kein Geld. Viele dachten, die Verhältnisse müssten sich bald ändern und beschlossen durchzuhalten. Was auch immer die Gründe waren, die Deutschen zogen die Daumenschrauben an. Mitte 1938 war die Kriegsplanung weit fortgeschritten. Österreich war unter Begeisterung der Wiener annektiert worden. Nun begann Hitler, die Tschechoslowakei zu bedrohen, die erst 18 Jahre zuvor, nach dem Ersten Weltkrieg, geschaffen worden war. Verschiedene Volksgruppen aus der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie waren hier zusammengewürfelt worden. Im Sudetenland lebten Deutsche, die behaupteten, von der tschechoslowakischen Regierung unterdrückt zu werden. Sie verlangten die Autonomie für ihr Gebiet, die sie, wenn nötig, mit Gewalt erlangen wollten. Die Tschechen weigerten sich und beorderten ihre Armee an die Grenze. Etwa zur gleichen Zeit wurde der Druck auf die Juden erhöht. Firmen und Geschäfte mussten arisiert, das heißt spätestens bis Dezember 38, für einen Schleuderpreis an Deutsche verkauft werden. Jüdische Ärzte durften keinen Deutschen mehr behandeln. Rechtsanwälte erhielten Berufsverbot. Die Juden wurden in allem der Polizei unterstellt. Im September traf der englische Premier Neville Chamberlain Hitler in München und gab dessen Forderung nach der Eingliederung eines Teils der Tschechoslowakei, dem Sudetenland, ins Deutsche Reich nach. Trotz lautstarker Proteste der Tschechen willigten die Briten ein und trauten Hitlers Versprechen, über das Sudetenland hinaus keine weiteren Forderungen stellen zu wollen. Bis zum heutigen Tag steht München für Verrat und das Im-Stich-Lassen von Partnern. Nicht einmal 6 Monate später besetzte Hitler die ganze Tschechoslowakei und die Würfel bezüglich des Zweiten Weltkriegs waren gefallen. Nichtsdestoweniger waren Hitlers Kriegspläne im September 38 fehlgeschlagen und mit ihnen die drastischen Aktionen, die er gegen die Juden geplant hatte. Aber dann bot sich eine unerwartete Gelegenheit. Am 7. November 1938 ermordete ein jüdischer Student polnischer Nationalität, der 17-jährige Herschel Grünspan, den dritten Sekretär der deutschen Botschaft in Paris, Ernst vom Rath. Grünspans Eltern, die seit 1914 in Deutschland gelebt hatten, waren zusammen mit weiteren 50.000 polnischen Juden in das Niemandsland zwischen Deutschland und Polen ausgewiesen worden. Die Polen weigerten sich, sie ins Land zu lassen, während sie die Deutschen an der Rückkehr hinderten. Es gab weder Unterkünfte noch Verpflegung, die Lebensbedingungen waren entsetzlich und die Menschen befanden sich in einem furchtbaren Zustand. Als Grünspan hörte, was seinen Eltern widerfahren war, begab er sich zur Botschaft, um sich für sie einzusetzen. Als sein Antrag abgelehnt wurde, zog er eine Handfeuerwaffe und erschoss vom Rad. In Europa und vor allem in Deutschland war der Besitz von Feuerwaffen streng verboten und wurde mit dem Tode bestraft. Nur Regierungen durften ungestraft töten. Die Nazis rasteten aus. Ein Jude, der etwas gegen die Herrenrasse unternahm, war etwas Unerhörtes. Man beschloss, den Juden eine Lehre zu erteilen. Diese sogenannte Lehre, in Anführungsstrichen, war dann die Zerstörung der Synagogen in ganz Deutschland. Und in einer weiteren Episode könnt ihr dann die Berichte von Fred und Menachem hören, wie sie den 10. November in ihrem Heimatort Hoffenheim im Badischen erlebt haben. Bis dahin, bleibt behütet.